Ja, dann ist das immer schlimm zu hören, wenn Leute sagen, ja, du musst an dich denken. Ja, ich weiß, aber wann und wie?
Es ist ja immer super lieb gemeint, ne? Und ja. Der Kern davon stimmt ja auch. Aber ich meine, ja gut, du kannst dein Kind ja nicht einfach im Kleiderschrank abstellen und sagen, so, sorry, ich mache jetzt hier mal eine Stunde Badetime. Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge von Komm mit mich, der Projekt-Podcast. Und heute bin ich tatsächlich nicht alleine. In unserer tollen Sessionrunde hier steckt zwar nicht der Nico mit dabei, aber ich habe heute einen besonderen Besucher und das ist die liebe Jill. Hi Jill.
Hi.
Also es ist total cool, dass wir uns gefunden haben. Und das Witzige ist, dass wir auch wieder hier über die liebe uns getroffen haben, die eine gemeinsame Freundin ist. Und wir haben uns live noch nie gesehen, was total verrückt eigentlich ist, weil wir jetzt schon festgestellt haben, dass wir mega viele Gemeinsamkeiten haben. Und ja, also ich würde einfach sagen, ich lasse dir jetzt einfach mal ein bisschen den Raum, dich selbst vorzustellen. Und ich glaube, dann kommen die Hörer schon relativ schnell da drauf, warum du hier genau die richtige Person bist, mit der ich heute quatschen will. Erzähl mal, was du so getrieben hast die letzten Jahre.
Ja, sich selbst vorzustellen ist immer so ein schwieriges Thema. Genau, ich bin Jill.
Ich mache es dir hier nicht leicht, ne? Also ja.
Ganz klassische Vorstellung, ich bin 38, fühle mich zwar immer noch wie 23, aber ich bin 38 Jahre alt, habe 3 Kinder, 8, fast 6 und fast 3. Ein paar Geburtstage stehen jetzt an, genau. Und der mittlere ist diagnostizierter Autist. Und genau, seitdem wir die Diagnose haben, hat sich mein beruflicher Werdegang halt auch ein bisschen verändert. Das heißt, eigentlich komme ich aus so einem wirtschaftlichen Unternehmen, Familienbetrieb. Und genau, so Diagnose, Autismus, das ganze Familienleben, das ganze Leben hat sich umgestellt. Und seit letztem Jahr...
Boah, das glaube ich.
Ja, ich habe schon mal gelernt, dass eine Diagnose immer wie so ein Trauerfall behandelt werden soll. Dass es halt einfach etwas ist, dass man halt eine Zukunft geplant hatte, die so nicht mehr existiert und da darf man auch ein bisschen trauern, genau.
Ja, ja, klingt einleuchtend auf jeden Fall.
Ja, total. Die Zeit haben wir uns natürlich auch genommen und das ist auch alles fein, aber ich bin der ganzen Sache auch total dankbar, weil durch meinen Sohn und durch diese ganzen Umstände habe ich jetzt so mein neues berufliches Feld oder meinen Werdegang oder ich weiß nicht, wie man es am besten ausdrückt, so ein bisschen für mich entdeckt. Also genau, ich habe letztes Jahr, war ich an einem Punkt, da ging es mir schlecht, da habe ich gemerkt, das ist alles zu viel, das Familienunternehmen, Familie und ich war nicht mehr so präsent und habe dann ganz spontane Coaching-Ausbildung gemacht.
Ja, krass. Voll die Veränderung, also einfach mal irgendwie von Wirtschaft zu, ja, Coaching ist ja immer in Richtung Psychologie.
Genau, also das heißt Powerful Woman Trainerin, die liebe Tini Busch, die mit Sitz in Neuss, also nicht so weit weg. Kenne ich auch persönlich, genau, die bildet halt, die hat ein ganz tolles Konzept für so Workshops und genau, da bin ich jetzt eine Powerful Woman Trainerin geworden, was wirklich verrückt ist, weil man kommt halt auch aus einer Familie, da war sowas nie präsent, also sowas war immer Reflexionskacke, hat es mein Vater, glaube ich, mal genannt.
Diese ganze esoterische Kacke da, die man irgendwie nicht braucht. Ja, Nachkriegsgeneration.
Und diese Arbeit mit sich, mit anderen Frauen und so. Und ich habe schon direkt zu Tini gesagt, das, was du machen musst, ist ein Workshop für pflegende Angehörige. Und dann meinte ich so, boah, total cool, super Idee, aber mach doch selbst. Dann meinte ich so,
ja, krass.
Stimmt. Und genau, so bin ich dann zu der Coaching-Ausbildung gekommen, habe dann noch ein Fernstudium dran gehängt für psychologische Beratung. Mit Schwerpunkt Burnout-Prävention.
Ja, jetzt verstehen, glaube ich, auch viele, warum du hier genau richtig bist.
Genau, weil ich genau gemerkt habe, dass halt viele im Umkreis, also ich bin glücklich aufgestellt und habe viele Mütter oder Familien, auch mit Kindern mit Beeinträchtigung um mich herum und das pendelt halt immer über allen Müttern, dieses Burnout und man geht so oft über seine eigenen Bedürfnisse jeden Tag und da bringt es einem nichts, wenn man irgendwie eine coole Quote liest, dass man an sich selbst denken soll und Zeit für sich, wenn man Zeit für sich nicht nehmen kann. Und habe halt gedacht,
also das geht manchmal, ne? Also ja, es geht ja viel tiefer. Also deine Aufgabe als Coach ist da ja wirklich irgendwie auch individuell drauf zu gucken wahrscheinlich und dann Lösungsansätze, die realistisch umzusetzen sind, wahrscheinlich anzuleiten.
Ja, genau. Das Realistische, das ist das, was immer an diesen ganzen schönen an diesem schönen Wunschdenken, was so existiert mit Zeit für sich und Me-Time und dann geh doch eine Stunde joggen.
Ja.
Also wir hatten hier zu Hause Zeiten, da konnte ich nicht mal alleine das WC aufsuchen, weil er halt nicht ausgehalten hat, mein Sohn, ohne mich in einem Raum zu sein. Wir sind jetzt gute Stücke weitergekommen und das ist alles fein, aber ja, dann ist das immer schlimm zu hören, wenn Leute sagen, ja, du musst an dich denken. Ja, ich weiß, aber wann und wie? Und
das ist ja immer super lieb gemeint, ne? Und der Kern davon stimmt ja auch. Aber ich meine, ja gut, du kannst dein Kind ja nicht einfach im Kleiderschrank abstellen und sagen, so, sorry, ich mache jetzt hier mal eine Stunde Badetime oder ich creme mich mal eben irgendwie schön ein und dann geht es mir danach blendend. Ne? Also so ist es ja einfach nicht. Das ist ja einfach nicht möglich und auch nicht ja, zielführend. Und ja, aber das, ich glaube, die meisten Leute, die waren halt noch nie in so einer krassen Situation und irgendwie ist es dann so ein hilfesuchender Weg, dass sie denken, okay, ich sage jetzt was Nettes, was Aufbauendes, bevor ich jetzt da gar nichts sage und es hilft letztendlich, ja, semi, aber trotzdem ist es natürlich irgendwie nett gemeint.
Ja, das ist halt auch oft so, dass mir immer so entgegen, also wenn Freunde, Bekannte auf mich zutreten und sagen, dass sie einen stressigen Tag hatten, dann kommt immer dieses, ach, aber wem sage ich das? Oh, sorry, jetzt nerv ich dich mit meinen Sachen. Also ihr nervt mich nicht. Ich brauche kein Mitleid. Ich komme zurecht. Jeder hat seine eigenen Sorgen. Nur manche Sachen sind halt nicht umsetzbar. Und Ratschläge, die für Familien gelten, die keine neurodivergenten Kinder haben oder ein gutes Backup in der Familie mit Großeltern, die einmal die Woche kommen. Ich bin kein neidischer Mensch, wirklich nicht, aber ich beneide diese Großeltern-Sache. Ja, ja. Also eine Mutter, die einfach mal vorbeikommt und die Kinder nimmt oder.
Ja, das ist auch eine Riesenhilfe.
Genau, das ist ein Neidfaktor bei mir.
Ja. Und das Witzige ist ja, wir hatten vor 2 Folgen das Thema Burnout, weil Nico halt gerade mittendrin ist und wir das aufgreifen konnten und einfach ihn darüber ein bisschen auspatchen konnten, wie es ihm geht. Und da kam auch so ein bisschen dieser Gedanke von ihm auf, dass ein Burnout immer verknüpft ist mit Arbeit. Und da habe ich auch gesagt, nee, also ne, das ist ja einfach nur eine Überbelastung des Systems. Das ist halt eine Erschöpfungsdepression und Erschöpfung kannst du ja durch so viele verschiedene Faktoren irgendwie kriegen. Und da du ja sagst, ne, du beschäftigst dich viel mit betroffenen Eltern, mit pflegenden Eltern, das ist ja einfach eine Dauerarbeit. Also es ist natürlich, Care-Arbeit wird immer so ein bisschen wie, naja, du kriegst ja auch so viel zurück. Aber ey, du bist einfach 24 Stunden, bist du in Dauerschleife. Und das finde ich super krass, wie sehr das doch noch unterschätzt wird. Und dass das gerade nur so ein bisschen unter Frauen auch dieses sich gegenseitig aufbauen zu sagen, Care-Arbeit ist mega die Arbeit. Aber ich glaube, es ist noch nicht so übergreifend in der ganzen Gesellschaft angekommen. Das ist halt schon ein wichtiger Weg, dass das auch irgendwie unterstützt wird.
Ja, und ganz klassisch kommt ja, dass die Burnout-Symptomatik bei pflegenden Berufen, also so ist das überhaupt, also früher wurde genau gesagt, ich glaube in den 70ern, ich müsste es besser wissen, ich habe es ja.
Bist du nicht vorbereitet, der geht gar nicht raus.
Dass es vor allen Dingen pflegende Berufe waren, die in den Fokus von Burnout waren. Und da ist es ja nicht, es ist nicht der Projektleiter, der 50 Mitarbeiter unter sich hat. Ja, aber bei Burnout stellt man sich, oder vielleicht unsere Eltern, sich klassisch so ein Arbeitstier vor im Anzug, das immer bis mitten in die Nacht arbeitet. Das musste nicht sein. Also früher waren es halt die pflegenden Berufe, weil man halt also viele Hindernisse einfach im Weg hat, immer gegen viele Wände laufen muss, Wände einreißen muss und in diesen Erschöpfungszustand auch emotional gerät.
Ich habe in der Uniklinik gearbeitet für 1,5 Jahre. Und halt viel, also als Therapeutin, als Logopädin, und das ist halt ein bisschen eine andere Art zu arbeiten als zum Beispiel jetzt die pflegenden Angestellten. Und ich glaube, was einfach da so zusammenkommt, ist, du hast ja einerseits halt körperlich mega die krassen Anforderungen, du musst ja wirklich schwere Lasten, du musst auch mit Gerüchen, mit sehr viel Reizen irgendwie arbeiten und gleichzeitig hast du halt diese enorm emotionale Belastung, weil du ja einfach auch nicht die leichtesten sozialen Fälle da, also es sind ja wirklich sehr schwere Schicksale teilweise. Also du hast da ja so viel Druck und so viele Gefühle, die mit dazukommen und dann noch dieser Schichtdienst und diese ganze der ganze Wust an Gefühlen, der, glaube ich, so enorm schwer ist zu bearbeiten. Und das führt dich dann halt relativ schnell auch in so eine Notsituation, dass du selber merkst, ich gebe mich selber gerade voll auf irgendwie.
Ja, auch das System, was im Gesundheitswesen noch existiert. Das heißt, du arbeitest mit Menschen, möchtest helfen, hast aber einfach keine Zeit. Du gehst in einen Raum rein, siehst da vielleicht eine 87-jährige Frau, der es total gut tun würde, wenn du dir 6 Minuten Zeit nimmst, nehmen würdest und einfach mit dir sprechen würdest, aber du hast es nicht. Und das sind alles Sachen, die trägst du mit dir rum. Da kannst du so viel arbeiten, wenn, wie du möchtest, wenn das so getaktet ist in den ganzen pflegenden Berufen, dann verlierst du dich halt auch.
Ja, okay. Und dann hast du dieses Coaching, also die Ausbildung dazu gemacht und das Studium. Und was ist daraus entstanden? Wo stehst du jetzt?
Also ich stehe jetzt tatsächlich kurz vor meinem ersten Workshop für pflegende, also nicht, wir nennen es nicht pflegende Angehörige, eher Mütter mit besonderen Kindern, weil viele haben ja auch einfach keine Diagnose und dieses Pflegende ist vielleicht erstmal abschreckend. Genau, wir haben jetzt Anfang Oktober am 6.10. unseren ersten Workshop. Ist ein Eintages-Workshop, habe ich mit meiner Freundin Laura, mit der ich viel zusammenarbeite, entwickelt, die auch ein neurodivergentes Kind hat und sich viel mit dem Thema beschäftigt. Auch Powerful Woman Trainerin ist, deswegen bin ich darüber gekommen. Genau, und wir haben jetzt einen Workshop entwickelt, in dem es eigentlich darum gehen soll, dass die Mutter gestärkt für sich ist, sich gegen das Außen, das ist ja auch so viel Druck, kommt einfach immer vom Außen. Das heißt, du siehst dein Kind. Bei neurodivergenten Kindern ist es ja oft nicht sichtbar, was alles ist. Das heißt, die maskieren tagsüber, und aber nachmittags hast du diesen ganzen Druck, die Arbeit, und von außen wird dir gesagt, hey, dein Kind ist doch normal, ich weiß nicht, was du hast, kann es nicht sein, dass es an dir liegt, solche Sachen. Es gibt so viel, und die Arbeit in der Gemeinschaft als Gruppe ist einfach immer wirklich schön, vor allen Dingen wenn bei solchen Themen, und genau, da freue ich mich sehr drauf.
Ja, ja. Schön. Genau. Ja, cool. Also ich glaube, da hat auch auf jeden Fall diese schwierige Lebenssituation bei dir unheimlich viel Ideen aufgebracht und viel verändert, was irgendwie dann auch wieder mega konstruktiv ist, auch für dein eigenes privates Glück irgendwie. Auch wenn es natürlich alles drumherum, also ich stelle es mir, ich kenne dich ja auch noch nicht so lang, und ich stelle es mir schon mega herausfordernd vor, dass man das alles unter einen Hut kriegt.
Ja, also ich sage immer, ich habe mir nie ein behindertes, also niemand wünscht sich ein behindertes Kind. Also nicht für sich, sondern man möchte ja auch, dass sein Kind so glücklich einfach wie möglich durchs Leben geht, wenig Steine im Weg liegen hat. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich mich so verändert habe, oder die Sicht auf die Welt sich so verändert hat durch diese Einschränkung von meinem Sohn. Das ist, ich bin da wirklich dankbar für. Ich weiß nicht, wo ich jetzt stehen würde, wahrscheinlich immer noch irgendwie unglücklich im Familienbetrieb mit Sachen, die man macht, so weil man halt arbeitet, aber nichts aus einem erfüllt. Und ich finde, also seitdem ich selber meinen ersten Workshop damals gemacht habe und dann irgendwie überhaupt auf diese Idee kam, da hat sich so viel verändert. Ich habe mich verändert. Man hat die Sicht auf die kleinen Dinge. Das heißt, also eine Diagnose, niemand wünscht sich das. Aber ich bin auch wirklich dankbar, dass mein Leben jetzt so ist, wie es ist. Und das habe ich auch meinem Sohn zu verdanken. Ja, wir feiern halt nicht solche Sachen wie Kindergartenabschluss oder Geburtstage groß gefeiert, weil das erträgt er manchmal nicht. Erstmal alleine Schuhe ausziehen, Schuhe anziehen, soziale Entwicklung, so Kleinigkeiten. Also wir sind wirklich eine Meisterfamilie darin, Kleinigkeiten richtig zu zelebrieren. Und das ist so schön. Man ist mit so Kleinigkeiten halt einfach unfassbar glücklich.
Ja, und wie wichtig ist das bitte? Ne? Man braucht ja auch diese Energie durch diese kleinen Feiermomente. Und nicht nur, wenn man eine schwierige Lebenssituation hat, sondern eigentlich immer.
Erzähl doch mal so für die Leute, die noch nicht so viel über Autismus erfahren haben bisher. So ganz, ist natürlich ein Riesenfeld. Ne? Du könntest jetzt wahrscheinlich hier einen Vortrag halten über mehrere Stunden. Aber was ist so für dich die größte Herausforderung im Alltag?
Ja, also das Thema Autismus ist relativ schwierig zu greifen, weil es halt wirklich, es ist halt ein Spektrum, es ist eine Spektrumstörung, nennt man es. Das muss man sich so vorstellen, dass es halt verschiedene Aspekte gibt, in denen das Kind Einschränkungen haben kann. Das sind körperliche Dinge, das ist die sozial-emotionale Entwicklung, Kommunikation. Viele sind zum Beispiel nonverbal, das heißt sprechen gar nicht und kommunizieren auf anderen Wege, und jedes Kind ist so individuell eingestellt. Das heißt, bei dem einen ist das mehr ausgeprägt, bei dem anderen das. Und dann bist du halt ein Punkt in einem Spektrum. Das heißt, ich mag dieses, das klingt immer so doof, aber wenn man einen Autisten kennt, kennt man halt einen Autisten, weil der nächste wieder komplett anders ist. Es gibt Sachen, die sich ähneln. Das heißt, die haben eine Reizfilterschwäche, so wird es oft genannt. Dass zum Beispiel Geräusche als stärker empfunden werden oder auch die Abgrenzung nach außen einfach schwieriger ist. Bei meinem Sohn war es wirklich schwierig, wenn wir uns draußen bewegt haben. Das heißt, Wind war immer so ein Thema, Sonne. Das heißt, das Wetter musste immer stimmen, wenn man überhaupt rausgegangen ist. Dann dieses ganze haptische Kleidung.
Was man so jetzt im Laienhaften als Hypersensibilität auch so ein bisschen, jetzt ist ja so dieses Trendwort, ne, hypersensibel, was aber ja ganz gut beschreibt. Also, dass so alle Reize so super krass wahrgenommen werden oder halt auch nicht toleriert werden.
Genau, Hypersensibilität ist eine Symptomatik auch von Autismus. Genau, deswegen sind auch viele, die einfach nur als hypersensibel, also eine Diagnose ist ja nicht, eingestuft, beschrieben werden. Da steckt halt manchmal auch eine Autismus-Spektrum-Störung hinter.
Genau. Oder halt, was ja auch ist ja auch Teil vom ADHS, beziehungsweise gibt es auch bei Entwicklungstraumata, also das ist so ein bisschen zum Abgrenzen wahrscheinlich, wenn Leute jetzt an sich erkennen, sie sind hypersensibel, das heißt jetzt nicht direkt, dass sie zum Spektrumbereich passen, aber es ist schon, irgendwo hat es eine Ursache meistens, also es ist jetzt nicht nur eine Charaktersache.
Ja, genau, und das sind halt solche Sachen, bei uns war auch das Haptische, das heißt, ein paar Schuhe hat er 2 Jahre lang getragen in der gleichen Größe, weil er das nicht, diesen Umschwung auf die nächste Schuhgröße, auf einen anderen Stoff nicht ertragen hatte. Das heißt, es waren Sommerschuhe, wir haben Winter einfach nur zu Hause verbracht, weil Jacken, Reißverschlüsse, Knöpfe, das waren so Sachen, die uns eine Zeit lang wirklich beschäftigt haben. Anschnallen im Auto, das war etwas, was einfach nicht ging. Und das sind so Kleinigkeiten, aber das ist im Alltag so belastend, wenn du weißt, es regnet, du kannst nicht mit deinem Kind fahren. Das heißt, wenn du Auto fahren, du musst irgendwie hoffen, dass es sich anschnallen lässt. Und
das Krasse ist, also aus Elternperspektive so, man kennt ja so Situationen, die so normal sind. Bei normalen Kindern, die haben ja schon manchmal so Phasen, wo das etwas schwer ist. Und bei dir ist das ja einfach immer so ein Thema und es ist immer einfach over the top. Also ich glaube, das, was wir als Normeltern kennen, das ist bei dir dann einfach auch in so einem explosiven Maße und diese Regulationsfähigkeit ist dann bei Autismus, so wie ich das verstanden habe, auch einfach nicht vorhanden oder nur halt individuell natürlich je nachdem angelegt, aber halt einfach gestört. Und ich kann mir vorstellen, dass man da als Eltern so viel regulieren muss und so viel auch so ein Gegenwind von der Gesellschaft, weil man ja dann direkt schnell in der Öffentlichkeit, ja, die hat ihr Kind nicht im Griff. Das finde ich so verletzend, oder? Also hast du das schon erlebt?
Ja, also auf der einen Seite gibt es natürlich die Eltern, die sagen, ja, das macht meine Tochter auch, mein Sohn hat das doch auch, der zieht auch nicht gerne irgendwie eine neue Jacke an. Und dann denke ich so, ja, aber dein Kind ist nicht so verzweifelt, dass es panisch wird, dass man das nur bei dem Versuch, eine neue Jacke zu testen, 3 Stunden lang beruhigen muss, bis es sich irgendwann wieder anfassen lässt. Das ist also dieses Runterspielen, weil natürlich viele diese Situation kennen, es aber einfach anders ist. Und das Schwierigste ist immer die Situation mit dem Außen. Das heißt, wenn du wenn du spazieren gehst, wenn du einkaufen gehst und mein Sohn hatte eine Zeit, da mussten wir immer, was eigentlich ganz süß ist und was ich auch gerne gemacht habe, Obst in den Regenbogenfarben kaufen. Das heißt, es wurden Erdbeeren gekauft. Und dann eine Orange, eine Zitrone, ein grüner Apfel und Blaubeeren und Brombeeren und immer das Gleiche. Und dann kam halt die Zeit, da gab es keine Erdbeeren mehr. Okay. Und wir sind rein, es gab keine Erdbeeren, Himbeeren waren keine Alternative. Und dann stand ich halt in einem Supermarkt mit einem total verzweifelten Kind, was auf dem Boden lag, geschrien und geweint hat, wirklich, wirklich aus tiefster Seele raus verzweifelt war. Und dann hast du Menschen um dich herum, die den Kopf schütteln oder sagen, was hat er denn? Und nicht mal Ratschläge geben und sagen, mir dann sagen sollen, ich soll jetzt mein Kind mal gefälligst hochnehmen, das wäre jetzt auch mal gut. Und das ist dieses typische,
ich finde heutzutage, das war wahrscheinlich schon immer so, ne? Das habe ich in der letzten Folge habe ich über Resilienzen gesprochen und da fängt es ja auch schon an, sage ich mal, da ist ja jeder so unterschiedlich aufgestellt. Und Menschen meinen immer so, urteilen zu müssen über andere und die wissen ja gar nicht, was da los ist. Dein Kind ist einfach so, es hat es so schwer, wenn dann die Welt für ihn zusammenbricht und dann irgendwie das da so mit so diesen Normen-Messlatten gemessen wird, ne? Vielleicht, also es wird wenig, finde ich, mit so einem Mitgefühl. Wobei ich finde, unter Eltern lächelt man sich schon dann manchmal an und sagt so, oje, ne, ich fühle mit dir, aber jetzt in deinem Fall, da weiß ja auch keiner, was da abgeht. Und das finde ich dann immer so krass, dass die Leute irgendwie innerhalb ihrer Messwerte dann irgendwie immer beurteilen. nicht einfach mal irgendwie ein bisschen weiterdenken. Mhm. Das geht ja auch, ach ja, es geht ja in so viele Bereiche. Es geht ja in die Politik. Also es ist, ne, das kannst du ja auf so vielen Ebenen irgendwie beschreiben. Ne? Das ist ja, Empathie ist immer sowas, was man einfach nicht voraussetzen kann, weil die Leute so nicht aufgestellt sind manchmal.
Ja klar, also im Idealfall hätte ich dann eine Mutter, die sagt, kann ich helfen? Komm, ich leg dir die Sachen aufs Band oder so. Das erwarte ich aber noch nicht mal. Aber dieses Gemausche, Gegucke, und da habe ich gemerkt, dass das so ein wichtiger Punkt ist, dass man da als Mutter dran arbeiten muss, sich so zu positionieren, so an sich zu arbeiten, dass einen das in den meisten Fällen kalt lässt. Also, dass man einfach sagt, das ist das Außen, das sind die Probleme von denen, das ist die Kindheit von denen, die wurden so erzogen, das ist nicht, das bin nicht ich, das ist nicht mein Kind. Ja, weil sonst gehst du halt durch die Welt und immer hast immer diese Beobachtung und du hast schon deine Sorgen zu Hause, diese pflegerischen Sachen, und dann hast du aber auch noch dieses Gefühl, immer unter Beobachtung zu sein. Und mittlerweile, ich sag mal so, in 87% der Fälle kann ich echt gut wegatmen. Staut sich auch natürlich vieles auf und dann kriegt eine Person alles ab. Ich werde dann natürlich auch manchmal ungehalten.
Weil menschlich.
Aber genau, wegatmen hilft einem, weil das bringt einem ja auch nichts, sich da. Ich habe so oft dann im Auto gesessen und danach geweint. Das
war einfach ein enormer Druck.
Wir hatten einen Vorfall beim Schwimmen. Beim Schwimmunterricht in einer inklusiven Einrichtung war das sogar. Und da waren ein Pool voller alter Leute. Alter Leute sagt man dann bestimmt nicht, ne? Voller Menschen, ich sag mal über 70. Die dann nach uns dran waren mit dem Schwimmen. Mein Sohn gerade total im Meltdown. Das heißt, in so einem Prozess, wo alles gerade zu viel ist, der kurz davor ist, überhaupt komplett abzuschalten, nur geschrien, nicht ansprechbar war. Und ich meine, es gibt schönere Situationen, als so ein glitschiges, nasses, schreiendes Kind im Schwimmbad zu haben. Und da muss man sich vorstellen, dass ich dann da stand und ein Pool voller älterer Herrschaften über mich geurteilt hat, so Grüppchen gebildet haben, über mich geredet haben. Und das hat mich so belastet, dass ich habe das sogar versucht zu erklären, ganz ruhig. Ich war danach 4 Monate nicht mehr beim Schwimmen, weil ich es nicht mehr konnte. Ich konnte dieses Schwimmbad nicht mehr betreten, weil ich Angst hatte, weil ihr immer nach uns kam, dass ich da wieder auf diese Menschen treffe. Ja. Und jetzt weiß ich in der Situation, das würde mir nicht nochmal passieren. Da würde ich einmal sagen, wenn ich merke, es wird geredet, dass das nichts anzugehen hat, und dann wäre Schluss. Und ich würde das nicht mit nach Hause nehmen.
Das ist aber das habe ich echt gelernt. Weil ich finde genau das, ne, das ist ja so eine Selbstfürsorge, die du da dann an den Tag legst, das ist ja das Schwerste, dass wir uns selbst unsere belastenden Gefühle irgendwie abmildern lernen. Ne? Dass wir für uns so sorgen und auch akzeptieren, dass die anderen einfach einem manchmal scheißegal sein können. Ne? Auf gut Deutsch. Und ich finde zum Beispiel, ich habe ja erzählt, dass ich in der Uniklinik gearbeitet habe und mit halt auch Menschen, die neurologische Erkrankungen oder halt Verletzungen erlitten haben und einfach schwerst Beeinträchtigung hatten. Und die haben mir regelmäßig erzählt, mehrere Leute, dass die sehr häufig irgendwie von hinten, vor allem die Männer, angequatscht werden, so von wegen, so früh am Morgen irgendwie schon Alkohol trinken, geht gar nicht und so. Also so richtig, richtig schlimm. Und das finde ich so, nicht nur durch diesen Job, aber auch so durch die Beobachtung, wie Menschen miteinander sind, habe ich auch so über die Jahre einfach gelernt, du weißt nie, was dem anderen gerade widerfahren ist. Und selbst, sage ich jetzt mal, selbst wenn jemand Alkoholiker ist, warum hat man das denn zu beurteilen? Also es ist doch einfach, es geht einen nichts an. Da steckt so viel hinter. Und ich finde auch immer dieses, warum bist du denn besser? Warum hast du denn das zu beurteilen? Also du hast einfach keine Idee, was der andere Mensch gerade erträgt und was da einfach gerade geleistet wird. Das ist schon heftig.
Ja, wertfreier durchs Leben gehen. Das heißt, Leute nicht zu bewerten nach dem, was man sieht. Habe ich halt auch, kann ich nur dankbar sein, war ich früher nicht. Früher hätte ich vielleicht auch irgendwie gedacht, was hat der denn? Und jetzt denke ich so, ach so, ja, er hat irgendwas, aber das ist meine Sache. Genau, und ich bin mit meinem Mann einmal eine Straße lang gefahren oder war ich allein, ich weiß es gar nicht mehr, und es war wirklich kalt und da war ein Mann in T-Shirt und Hose und ist da lang spaziert. Und also früher wäre so ein klassischer Gedanke total unwichtig, aber sowas wie, hey, was hat der denn, ist dem nicht kalt? Und jetzt fahre ich vorbei und denke so, ach ja, der empfindet halt vielleicht Kälte einfach anders. Und das ist so, wenn man dieses rausnimmt, weil man kann seine Gefühle nicht steuern, aber man kann seine Gedanken beeinflussen. Das heißt, wenn ich mich selber dabei ertappe, irgendwie, dass ich was werten möchte, denke ich so, nee, das ist nicht deine Sache. Und dann, das entspannt einen einfach.
Total. Das Leben. Ist aber auch echt ein schwerer Schritt, ne, weil wir ja auch so groß geworden sind irgendwie. Und ich glaube, es ist auch vielleicht ein menschliches Tool so für unseren Alltag, dass wir wahrscheinlich so unser Wertesystem aufbauen und das auch relativ strikt ist. Und das aber zu erkennen, das ist ja schon ein mega guter Schritt, wenn man erkennt, boah krass, ich habe da gerade gewertet. Und da können wir, glaube ich, alle echt noch viel lernen. Da muss ich auch immer wieder dran arbeiten, auch wenn es vielleicht jetzt nicht gerade solche Bereiche sind. Aber ich glaube, in irgendwelchen Bereichen sind wir immer noch so, ja, so in unserer eigenen Wertewelt. Und ja. Aber ja. Ich habe noch eine große Frage an dich. Und zwar, ich habe dir so ein bisschen erzählt, dass ich über Resilienzen letztes Mal ein bisschen erzählt habe. Und du meintest, du bist so von Resilienzen ganz gut aufgestellt. Das finde ich mega. Also hast du das aktiv dir irgendwie in den letzten Jahren, vor allem seit der Diagnose oder seitdem du Mutter bist, irgendwie dich damit beschäftigt? Oder hast du schon immer ganz gute Resilienzen gehabt?
Also ich glaube tatsächlich, was so meine Resilienz angeht, war ich schon immer relativ gut aufgestellt. Weil selbst wenn schwierige Situationen waren oder Schicksalsschläge, ich habe einen Trick, ich weiß nicht, das nennt man jetzt irgendwie Reframing zum Beispiel, oder ich arbeite immer mit so Bildern. Wenn es mir richtig schlecht geht und ich mir irgendwie... Zum Beispiel war das jetzt, als wir die Diagnose hatten und mein Sohn noch gar nicht gesprochen hat, dann habe ich mir immer vorgestellt, wie ich in einem halben Jahr oder in einem Jahr auf mich jetzt zurückgucke und denke, boah, hättest du gewusst, dass der dann schon Mama sagen kann oder dass ihr so weit gekommen seid, du hättest dir nicht so Sorgen gemacht. Und dieses Bild, das bleibt immer, weil es ist ja in den meisten Fällen so, natürlich gibt es Zeiten, da geht es einem schlecht und dann auch nochmal schlechter, aber es ist halt, es geht meistens immer wieder bergauf und dann guckt man zurück und denkt, oh, hätte ich mir damals weniger Sorgen gemacht oder warum habe ich das so nah an mich rangelassen? Das war gar nicht nötig. Wieso habe ich mich so gestresst? Und egal, was passiert, ich denke mir immer, wie ich auf mich zurückgucke und denke, oh, stress dich nicht so, es wird. Das hilft mir total bei ganz vielen, wenn es so größere Sachen sind. Und bei kleineren Sachen... achte ich immer darauf, ob mich das Thema jetzt tatsächlich wirklich betrifft oder nicht, ob ich mir jetzt da Emotionen irgendwie anziehen muss.
Verschwenden muss.
Genau, ja, oder ob, wie viel Energie ich da reinstecke. Das klingt immer relativ kühl, aber wenn ich zum Beispiel höre, dass der Onkel von einem Freund gestorben ist, den ich nicht kannte, dann tut mir das natürlich total leid für meinen Freund, für meinen Bekannten, für meine Freundin, wenn dann ein Angehöriger gestorben ist. Ich lasse das aber niemals zu nah an mich ran. Also ich nehme Probleme so, dass ich mir die annehme, ich bin da, aber dann
muss man's auch wieder
weiß ablegen, ich auch an einem Punkt, jetzt ist auch vorbei.
Ja, das ist krass, das ist voll gut, weil also das fällt mir zum Beispiel auch immer noch relativ schwer. Und ich glaube, vielen Menschen geht es auch so, dass man das gar nicht so klar erkennt. Weil wie du das sagst, ne, man muss ja seine Energie einfach vernünftig wirtschaften, gerade wenn man so viel Verantwortung auch hat. Und da tut das halt mega gut, wenn man das erstmal reflektieren kann und sieht, krass, irgendwie versucht gerade meine Emotionswelt sich darauf einzulassen und voll irgendwie einen Hyperfokus auf Trauer, aber dann so, ey, Moment, es ist nicht meine Trauer, ich kann mich da rausziehen, ich kann für meinen Freund da sein, aber ich muss mich da nicht voll reinbegeben mit meinem ganzen Nervensystem.
Ja, und was ich auch richtig gut fand, also ich habe mal ein Interview mit Leon Winscheid, dem Psychologen, gehört. Da hat er das Thema mit, ich glaube, da ging es auch um Burnout, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, und da hat er das halt erklärt, dass viele Menschen von Problem zu Problem leben. Das heißt, die sind in einem Problem und denken nicht danach, dass es wieder ruhiger wird, sondern denken, was kann als nächstes passieren. Und dann hat er erklärt, dass man ein Problem behandeln sollte, wie die Schwiegermutter, die zu Besuch kommt. Und ich finde es so passend und ich kann mir das so richtig vorstellen. Das heißt, deine Schwiegermutter kommt, egal was du machst, sie steht vor der Tür. Du öffnest die Tür, kümmerst dich kurz um sie, erträgst alles wie das Problem. Du öffnest dich dem Problem, beschäftigst dich mit dem Problem, aber die Schwiegermutter geht wieder und so geht dein Problem auch. Und das sind auch so.
Und manchmal bringt die Schwiegermutter so sogar Kuchen und Blumen, ja, und dann ist das Problem gar nicht so schlimm.
Komm nur auf die Schwiegermutter an.
Also Gruß an meine Schwiegermutter, wir haben zum Glück eher die Kuchenbringende. Aber es ist wirklich, also ich finde so, also es war ja auch nur ein Sinnbild, ne? Aber ich finde es so witzig, weil es ist ja so, du öffnest die Tür für für eine Situation und denkst so, boah, krass, das ist jetzt heftig, es ist jetzt hier, es bleibt. Und dann, du denkst nicht, ich finde, man vergisst auch oft dieses, gleich wird es besser, es wird besser, ne? Es wird nicht so bleiben, wie es ist. der Gedanke tut mir auch immer gut, dass man sich immer wieder vor Augen führt, wenn man in so einer Krisensituation gerade steckt. Also ich bin großer Vertreter von, okay, du darfst dich auch bemitleiden. Das da muss auch mal sein. Man darf auch einfach mal heulen und sagen, es ist alles scheiße. Aber damit man halt nicht irgendwie daran stecken bleibt und sein Lebensglück verspielt, dass man sich immer wieder sagt, es wird besser und es ist auch nicht so schlimm. Also nee, ich meine das nicht so, dass man sich selber nicht ernst nimmt, sondern eher so im Sinne von, guck mal auf die Seite, auf deine Habenliste. Guck mal, was du alles hast. Und das Problem, was du jetzt hast, ist vielleicht umfasst. Du kannst es packen. Und du bist nicht im Kriegszustand. Es wird wieder besser. Ja. Und also, ich interessiere mich auch für das Thema hier Burnout-Prävention. Du hast da ja wahrscheinlich unheimlich viel gelernt jetzt auf deinem Weg. Und da jetzt auch eine vernünftige Frage zu stellen, ist schon so schwer, weil das ja einfach so ein weites Feld ist. Aber sagen wir mal, du hättest jetzt eine Freundin und du merkst einfach, boah krass, es geht jetzt alles immer weiter so emotional so ein bisschen den Bach runter. Sie hat überhaupt keine Perspektive mehr, ist einfach nur noch erschöpft und es ist einfach irgendwie alles mit so einer Dunkelheit überdeckt. Hast du da ein paar Standardantworten? Ich meine, das ist natürlich super
individuell. Also tatsächlich, wenn eine Person sich im Burnout befindet, bin ich immer der falsche Ansprechpartner, weil es mir nur darum geht, dass es gar nicht so weit kommt. Also ein Burnout muss behandelt werden. Dann würde ich, wenn jemand an mich rantritt, jemand Fremdes und sagt, ich glaube, ich habe das und das, dann würde ich den an Psychologen, Psychiater verweisen oder an eine ambulante Stelle, damit da Fachkräfte zukommt. Wenn ich zum Beispiel aber eine Freundin habe, die im Burnout zum Beispiel ist, das ist diagnostiziert, die ist in Behandlung, kommt es natürlich immer so ein bisschen auf den Menschen an. Also ich glaube, Frauen gehen dann nochmal ganz anders mit sowas um als Männer. Also Frauen empfinden oder spüren das früher und unternehmen schon was früher, Männer schieben es ganz lange auf. Also das sind die Studienlage, dass Männer es erstmal ganz, ganz lang aufschieben, bis es wirklich schlimm ist. Und dann, das ist halt das klassische Bild, was in einem ist, ich muss ein starker Mann sein. Und Frauen sind halt meist die emotionaleren Menschen, wobei man das natürlich auch nicht so sagen kann, aber in der Regel sind Frauen feinfühliger für ihre eigenen Gefühle oder gestehen sich Fehler auch früher ein. Ja, also wenn eine Freundin von mir im Burnout wäre, dann würde ich versuchen zu unterstützen. Also ich würde sagen, ich würde jetzt nicht sagen, komm, geh raus, die Sonne scheint, sondern ich würde fragen, was brauchst du? Brauchst du irgendwie, würde es dir helfen, wenn ich dir zum Beispiel soll ich dir die Wohnung sauber machen? Brauchst du irgendwas an Hilfe? Also es ist aber auch total okay, wenn du sagst, du brauchst nichts. Oder soll ich einfach nur zu dir kommen, soll ich neben dir sitzen? Wir müssen nicht reden. Also auf jeden Fall immer fragen, was die Person braucht. Man will ja manchmal helfen, man möchte, dass es der Person gut geht und kommt dann so mit so einer Erwartungshaltung in eine Situation vielleicht rein, in der die Person dann aber gerade keine Lust hat zu kommunizieren und aber trotzdem jemanden braucht, der vielleicht einfach da ist, weil dieses Gefühl nicht alleine zu sein da ist. Und dann darf man das nicht, weil das Problem beim Helfen ist ja, viele erwarten ja einen Gegenwert. Das heißt, ich komme zu dir, ich helfe dir und ich möchte dann, dass es dir auch besser geht. Das kann die Person natürlich nicht leisten. Ja. Das heißt, immer abfragen, ob Hilfe gebraucht ist, vielleicht Vorschläge machen, nicht nachtragend sein, wenn nichts gebraucht wird, aber auf jeden Fall signalisieren, dass egal was da ist, wenn man das leisten kann als Mensch und möchte, dass man halt da ist.
Super schöne Punkte, ja. Ja, weil das ist, wie du sagst, ne, das merkt man ja auch an sich selber manchmal. Helfen ist nicht altruistisch. Das ist schon verknüpft mit mit diesem guten Gefühl, was man nach dem Helfen hat. Ne? Und das kann ja nicht geleistet werden. Ja. Und das ist schon verrückt, wenn man das mal bei sich erkennt. Nee, die wahre Hilfe ist, wenn du dich selbst komplett rausnimmst und einfach sagst, hey, was tut dir denn gut? Was brauchst du von mir? Krass. Und du hast jetzt durch dein Studium, ist das schon abgeschlossen und du kannst jetzt in die Coaching-Richtung gehen, wenn du das familiär quasi gestemmt kriegst? Oder
ja, also tatsächlich, ich habe im Juli, wann habe ich meine Abschlussarbeit, meinen Abschlusstest gemacht, irgendwie, ich glaube um 10:30 abends.
Oh Gott, ja.
Weil ich natürlich total eingespannt immer bin und immer gedacht, du musst jetzt lernen und du musst das machen und wann machst du das und diese Abschlussprüfung, so heißt es, meine Abschlussprüfung so einen riesigen, so Energie gezogen hat, dass ich das noch machen muss. Und da habe ich mich daran erinnert, dass ich ja mal was gelesen habe. Kennst du zufälligerweise das Pareto-Prinzip?
Nee, erzähl.
Ach, ich lebe jetzt danach. Also das Pareto-Prinzip sagt, dass du mit 20% Aufwand 80% Ertrag erreichst.
Krass. Okay.
Zum Beispiel meine Abschlussarbeit. Du kriegst eine 2-, eine 3 mit 20% Aufwand. Mhm. Du musst aber, um auf 100% Leistung zu kommen, 80% Aufwand leisten. Mhm. Und dann ist halt die Frage, braucht man das? Das ist halt dieses Thema Perfektionismus.
Ja, war spannend.
Da hab ich gedacht, okay, vom Prinzip wäre ich jemand, der auf jeden Fall sehr gut da stehen haben möchte. Aber ein Ausreichen ist ja vollkommen ausreichend. Es geht ja darum, dass ich die Lerninhalte kann. Und bei psychologischer Beratung ist ja auch viel Fühlen und Kommunikation. Und
du bringst ja unheimlich viel mit.
Das, was
ja
man schon von sich aus
mitbringt. Ja.
Und habe gedacht, ich mache das jetzt einfach. Und habe mich halt um 10:30 an den Computer gesetzt, geil, das gemacht. Und ja, hab bestanden, sogar mit einer 2.
Ja, und guck mal, ja, und das siehst du sogar, ne? Selbst deine 20% sind noch voll gut, einfach viel besser, als du dachtest.
Ja, und das, ja,
das ist das Verrückte. Wir geben einfach immer viel zu viel, ja.
Ja, und also dieses Pareto-Prinzip, das kann man auch echt im Alltag anwenden. Manchmal ist das dann so, muss es jetzt die perfekte Torte fürs Kind, ja, zum Geburtstag sein? Oder reicht auch die Fertigbackmischung Zitronenkuchen mit Figürchen draufgestellt.
Das schreibe ich mir auch und werde auf jeden Fall für eine Folge Pareto-Prinzip. Entweder quatschen wir da nochmal drüber oder ich muss echt hart recherchieren, weil das, glaube ich, könnte mein Leben auch sehr verbessern.
Total. Also das mit dieser, und dann war ich halt so stolz, weil etwas, was ich gerade im Studium gelernt habe, einfach mal im Alltag angewandt habe. Und
aber ja, das ist ja das Coole bei so psychologischen Berufen, dass du, ja, du kannst das ja nie von deinem eigenen Leben komplett loslösen. Das ist ja auch irgendwie so diese Therapieausbildung für Psychologen, das ist ja auch unheimlich viel Selbsterfahrung, also wie viel die da an Tests machen und irgendwie Rollensituationen irgendwie durchspielen, und es ist schon echt spannend. In meiner Ausbildung zur Logopädie, wir haben halt auch viel gemacht mit Selbstregulation, Achtsamkeit, und wenn du eine Stimmstörung hast, ist das so ein ganzheitliches Ding, da musst du einfach viel mit Entspannungsübungen und so machen, und das hat mir auch voll gut getan. Also da habe ich erstmal so einen Zugang auch zu Traumreisen und Meditation bekommen, weil du musst es ja erstmal erfahren, damit du es auch glaubhaft irgendwie weiterführen kannst und weitertragen kannst. Ja, aber geil, also du hast das erfolgreich absolviert und hast jetzt wahrscheinlich einen Plan.
Genau, also kurzer Zwischenschub. Ich hatte jetzt eine lang keine Betreuung für meinen Mittleren, der ist jetzt aber in der Kita eingewöhnt, das heißt, die Vormittage habe ich für mich und möchte da halt dann arbeiten. Ich möchte halt Privatcoachings, also Einzelcoachings anbieten. Ich möchte weiter an den Workshops arbeiten. Ich habe, oder wir, Laura und ich, haben auch noch Ideen für weitere Workshops, weil das Feld natürlich so riesig ist.
Cool.
Ja, ich habe auf jeden Fall viele neue Projekte und ich liebe es halt einfach immer, viele Projekte zu haben, mit denen ich mich halt wohlfühle. Und ja.
Dann bist du ja hier mittendrin im Projekt-Podcast da gut aufgestellt.
Stimmt.
Das Lustige ist, wir reden natürlich viel über so psychologische Themen, aber was ja auch der Aufhänger ist, wir haben so versucht, den Mehrwert von so Herzensprojekten für uns zu erkennen und zu sehen, wenn du zum Beispiel etwas hast, was dich mega glücklich macht, wenn du merkst, ich gehe voll darin auf. Zurzeit arbeite ich an einem Kinderbuch. Und ich finde, das geht so im Alltag oft so ein bisschen verloren, so neben den ganzen Pflichten, die man hat. Und man verliert so einen Teil von sich selbst manchmal. Und die Lebensenergie, dieses Erfolgserlebnis und diese Glücksgefühle, die man sich selber irgendwie erschaffen kann, das muss jetzt gar nicht ein Kinderbuch sein. Es kann auch einfach sein, dass du sagst, ich gönne mir jeden Tag eine halbe Stunde irgendwie meinen Lieblingsroman zu lesen oder so. Oder ich gehe mal Salsa tanzen oder ich mache einen Kung-Fu-Kurs oder was auch immer. Und ich finde, das merkt man oft, dass Menschen, die kreativ sind, die entdecken sich selbst wieder neu. Und das heißt jetzt gar nicht, dass man die Welt neu entdecken muss oder irgendwie total crazy sein muss. Im Gegenteil, also jeder hat ja so seinen Bereich, der ihn glücklich macht.
Mhm.
Und deswegen, also ich weiß, wir müssen gleich schon zum Ende kommen. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, noch 1000 Bereiche, die wir irgendwie bequatschen könnten, weil du hast jetzt auch so viele Schubladen geöffnet. Das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Wir zwei hier.
Mein unstrukturierter Kopf führt dazu, dass viele Schubladen geöffnet sind. Das tut mir sehr leid.
Ganz ehrlich, ich finde das mega bereichernd und ich finde das jetzt eher, wir haben jetzt so ein Sammelsurium an neuen Ideen, woraus man voll viel machen kann. Und ich habe dich da ja auch ein bisschen, mein Kopf ist damit genauso unstrukturiert, aber es bringt zusammen irgendwie einen Haufen toller Informationen und ich hoffe, dass die Hörer da irgendwie ein bisschen was für sich herausziehen können. Und am Ende der Folge, da haben wir immer so einen kleinen Abschluss. Und zwar geht es da um unsere Commitments. Also ich habe diese Woche mir vorgenommen, oder für diese Woche mir vorgenommen, dass ich morgens es schaffe, da geht es nämlich eher so um Struktur bei mir, ja, über 20 Minuten Haushalt und 10 Minuten ein bisschen gesundheitliches Zeug wie Meditation oder Sport oder so ein paar Übungen. Das war jetzt so meine sehr hoch angestrebte Idee, dass ich das diese Woche schaffe, aber leider waren die Kinder immer noch krank, deswegen habe ich das Wochenziel nicht erreicht, was aber auch voll okay ist. Und da frage ich dich jetzt einfach mal, was steht bei dir gerade so als Me-Time an? Hast du da irgendwas, was du, und wenn es nur 5 Minuten sind, die du dir gerne gönnen würdest jeden Tag? Und sei es in deinem Fachwissen irgendwie mal wieder was zu lesen oder irgendwie was, was du, wo du denkst, boah, das würde mir jetzt echt gut tun.
Ja, tatsächlich habe ich jetzt ein Buch bestellt, das kommt heute noch an, wenn ich Glück habe. Das möchte ich lesen. Aber die Woche, jetzt die kommende Woche, da ist relativ eng. Also wir haben Kindergeburtstag und heute bin ich mit meinem großen Sohn, mache ich nämlich Me-Time, also machen wir eine We-Time, wie nennt man das dann? Eine 1:1-Zeit nur für uns und darauf freue ich mich. Und das ist dann auf jeden Fall der Akku geladen für die ganze Woche. Cool. Als Projekt für dieses Jahr habe ich auf jeden Fall, was ich für mich gerne machen möchte, ist Niederländisch lernen.
Ach, geil.
Und habe vor, mich jetzt diese Woche mal endlich anzumelden.
Ja, hey, da hast du ja schon ein Wochenziel. Ich finde, anmelden ist manchmal irgendwie noch ein größerer Schritt, als dann irgendwie zu üben. Ja, cool. Also genau das meine ich. Weißt du, das sind so Sachen, die eigentlich nicht nötig sind. Die macht man einfach nur, weil man Bock drauf hat und denkt, ey krass, das wäre mal geil, Niederländisch zu können. Man ist irgendwie, ja, wahrscheinlich seid ihr auch relativ häufig in Holland. Und das macht den Kopf
fit. Und ich traue es mich halt nicht zu sprechen. Ich verstehe das meiste, außer wenn es zu schnell gesprochen wird. Aber ich möchte auch mal einfach so ganz lässig irgendwo hingehen und was bestellen und nicht wie letztens im Reifeisenmarkt, also in so einem Landwirtschaftsmarkt, mit einer Kundenkarte nach Hause gehen, weil es mir unangenehm war, zu sagen, dass ich doch Deutsche bin und gar nicht verstehe, was sie sagen. Ja, auf jeden Fall ist eine Kundenkarte
zu Hause. Ach, wie schön, guck mal, aber dafür hast du dich nicht als blöde Deutsche geoutet, die immer Löcher in den Sand buddelt am Strand, ne?
Es gibt ja so Stimmt, gerne, das ärgert die,
das
ne?
Das ärgert die vorher,
ja. Die sagen immer, die Deutschen, die mal Löcher buddeln.
Aber
ja.
Witzig, ich hatte mal einen niederländischen Kollegen in Australien, als ich mein Auslandsjahr hatte. Und der hat halt, das war mir gar nicht so bewusst, dass das halt irgendwie so ein Klischee von Deutschen ist. Und dann habe ich darauf geachtet in den letzten Jahren. Und tatsächlich, irgendwie sitzen alle immer in so Löchern, die so voll Wasser sind. Und das macht ja auch irgendwie Bock, keine Ahnung. Ich meine, so meine Kinder lieben das auch.
Ja, die Deutschen kommen in Funktionskleidung zum Strand mit der Metallschippe, ne?
Alle in derselben Farbe, ne, wenn es windig wird. Schöne Klischees auf jeden Fall. Ach Mensch, ja geil. Aber ich finde, du hast ein perfektes Commitment gefunden. Wenn du Bock hast, kann ich dich nächste Woche danach fragen, dann, ob du dich angemeldet hast. Und ich.
Sehr gern, ich bin selbst gespannt.
Ja, du weißt ja, sonst gibt es hier eine harte Strafe. Also, wenn ich das nicht schaffe, weil jetzt meine Kinder immer noch krank sind, dann versuche ich zumindest, mich davon ein bisschen zu lösen. Weil gerade kämpfe ich hart damit, dass ich dieses Chaos in meiner Wohnung gerade irgendwie ertrage. Und vielleicht, wie hieß das Prinzip nochmal?
Pareto.
Pareto, okay. Pass auf, ich werde mir dieses Pareto-Prinzip jetzt für diese Woche mal durchlesen und gucken, ob ich da was von mitnehmen kann. Das finde ich gut. Ja.
Sehr gut.
Okay. Ja, cool. Vielen Dank, Jill. Ich habe jetzt auf jeden Fall zumindest einen Ersteindruck von deiner Situation und von deinem Werdegang. Und es macht auf jeden Fall Lust auf mehr, also mehr von dir zu erfahren und von deinen Dingen, die du gelernt hast und die du verbreiten kannst.
Es war mir eine Freude mit dir.
Ja, mir auch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns hier. Ich entlasse dich wieder in deine Care-Arbeit.
Unten habe ich schon schreien gehört, eben ganz laut. Ich bin gespannt, wie es unten aussieht.
Ja, das ist immer schön, wenn dann die Tür aufgeht und man denkt so, okay, jetzt bin ich wieder voll drin, ne? Ja, bei mir hat sie im Hintergrund gehustet und geschnieft, weil meine große Tochter auf der Couch ist. Aber so is it, ne? Das ist die Realität. Wir machen ja trotzdem weiter. Okay, du, dann mach's gut. Vielen Dank für die Einblicke und für das tolle Interview.
Gerne. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.
Ich habe noch ein kleines Anliegen. Und zwar wäre es mega, mega hilfreich, wenn ihr eine unserer Folgen oder unseren ganzen Podcast teilen würdet, wenn ihr über uns berichten würdet, wenn ihr einfach so ein bisschen uns helft, in die Verbreitung zu geraten, falls ihr mögt, was wir hier erzählen und tun. Weil wir machen das hier nicht für Geld, wir kriegen nichts, wir haben einfach nur richtig, richtig Bock, diese Themen zu besprechen und Leute zu erreichen, weil wir haben das Gefühl, dass viele Menschen sich ein bisschen alleingelassen fühlen. Und ja, es wäre schön, wenn wir da einfach eine kleine Community aufbauen würden. Also, hinterlasst uns einen Kommentar. Man kann sogar bei Spotify kommentieren. Wir sind bei Instagram zu finden, mit commit_mich. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, von euch zu hören. Ciao.